Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Es geht heute weitgehend um Kämpfe, die man mit sich selber führt, wo man gegen sich geht ein Stückchen, wo man sich vielleicht auch mit sich selbst wieder versöhnt. Ich finde, das macht dieser Clip ganz gut deutlich. Ich lese ein paar Fragen vor, die zu dem Thema heute geführt haben. Fragen, die Leute gestellt haben. Warum unterscheiden wir Christen uns oft nicht von den Heiden? Das heißt, wir Christen haben ganz oft tolle Werte und Maßstäbe, aber nur solange es um andere geht. Sobald es um unsere eigene Haut geht, versagen wir jämmerlich. Warum fällt es mir so unglaublich schwer, Wollen und Vollbringen auf einen Nenner zu kriegen? Obwohl mein Verstand weiß, dass Gott gut ist, dass er mich versorgt etc., nehme ich lieber alles selbst in die Hand und verlasse mich auf meine eigenen Fähigkeiten, anstatt Schritte mit Gott zu wagen. Jemand anders fragt, und ich finde, das ging in eine ähnliche Richtung, wie lebe ich meinen Glauben zwischen den Sonntagen am besten? Zwischen den Sonntagen. Oder jemand anders, das ist ein bisschen ein anderer Blickwinkel, aber ich finde, es passt irgendwie auch da rein. Warum ist das Leben unter Nichtchristen leichter und entspannter als das Leben in der Gemeinde? Und letztens, wie können wir Gehörtes, Predigt etc. ins Leben umsetzen und nicht aus dem Kino gehen, nahezu unverändert? Wie kann Kirche eine gebündelte Kraft werden, um der Welt zu mehr Gerechtigkeit zu helfen, in Klammern biblischer Gerechtigkeit? Wie werden wir so eigennutzfrei, ich glaube, das ist eine neue Wortschöpfung, eigennutzfrei, ohne Angst und Gewinnsucht, dass du und ich wirklich hingebend Gottes Reich mitbauen dürfen? Also, wir haben diese Fragen, ich gebe zu, die mit dem, warum ist das Leben unter Nichtchristen leichter, die fällt ein bisschen unter den Tisch, weil sie anders ist als die anderen, aber wir haben diese Frage eingedampft auf die Frage, warum wollen Christen viel und tun so wenig? Es geht heute also um den Graben zwischen Sonntag und Montag, um die Diskrepanz zwischen dem, was wir eigentlich tun wollen und dem, was wir dann in Wirklichkeit machen, zwischen Vision und Realisation, zwischen sonntäglicher Erkenntnis und dem ganz normalen alltäglichen Leben. So, die Warum-Frage, warum das so ist, ist relativ leicht zu beantworten. Wir kommen dann aber nachher im Lauf der Predigt auch zu dem Wie. Also wie ändern wir denn daran was? Und dann wird es interessanter, aber auch schwieriger. Also bleiben wir zuerst mal bei dem Warum. Warum ist das so? Warum wollen wir viel und tun oft so wenig? Nun, wir wollen viel, weil wir Ideale haben. Für mich hat Glaube tatsächlich viel damit zu tun, dass ich durch den Glauben Ideale habe. Ich glaube, dass der Weg der Weg zu leben, den Jesus zum ersten Mal ging, den seitdem viele Leute gehen, dass dieser Weg zu leben tatsächlich der beste Weg zu leben ist. Der ideale Weg, um ein gutes Leben selbst zu leben, um gutes Leben anderen zu ermöglichen und um am Ende auch Leben zu erreichen, ewiges Leben. So, für mich ist das irgendwie der ideale Weg. Das hat viel mit dem, also das begründet ganz viel davon, warum ich glaube. Ich hoffe, dass die Sonntage hier immer wieder irgendwie was in dieser Richtung in euch wecken. So eine Hoffnung auf Veränderung, Ideale in euch wecken, einen Wunsch, ja, ich kann es nicht anders sagen, irgendwie nach idealem Leben. Einen Wunsch nach idealem Leben. Und ich meine nicht so nebulöse, abgehobene spirituelle Fantastereien, sondern ich meine eigentlich mehr ganz bodenständige Dinge mit idealem Leben. Also sowas wie ein besserer Papa werden oder eine bessere Mama oder ein besserer Sohn, eine bessere Tochter, ein besserer Freund, Freundin. Oder ein geduldigerer Chef werden, ein geduldigerer Ehemann. Für manche Leute sind Geduld und Ausgeglichenheit beinahe unerreichbare Ideale. Oder ein mutigerer Bürger zu werden, jemand, der aufrecht geht, jemand, der sich für Schwache einsetzt. Oder, ich weiß nicht, wie viele von euch das kennen, dieses Ideal oder diesen Wunsch, einfach ein fröhlicherer Mensch zu werden. Hast du dir das schon mal gewünscht und das Gefühl gehabt, so werde ich ja nie, einfach mal zufriedener und besser gelaunt mit dem, wie es eben ist? Oder ein disziplinierterer Sportler, Beter oder Ordnunghalter? Ich meine solche bodenständigen Dinge durchaus. Oder vielleicht auch einfach ein selbstbeherrschterer Zeitgenosse. Das ist angenehmer für alle, die mit dir leben müssen. Wutausbrüche braucht irgendwie keiner. Und trotzdem, ja, solche Dinge. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du mal einen Moment überlegen, was eigentlich etwas ist, was dein Ideal wäre und wo du merkst, dem komme ich irgendwie schwer näher. Ich weiß nicht, ob das etwas ist von dem, was ich gerade aufgezählt habe. Wo du ein bisschen dran leidest, dass das tatsächliche Leben nicht deinem Ideal entspricht. So, wir merken doch, dass wenn wir im normalen alltäglichen Leben an diesen Dingen über Jahre nicht weiterkommen, keinen Schritt weiterkommen, dann merken wir doch, wie sich in uns eine gewisse Skepsis gegenüber diesem Christending bildet und was es eigentlich bringen soll. Wenn wir an diesen ganz einfachen alltäglichen Dingen irgendwie nicht weiterkommen. Und die Leute, die uns kennen, in denen bildet sich diese Skepsis übrigens auch. Was nützt ihm das eigentlich? Er ist immer noch der Alte. Wenn Glaube uns also nicht verändert, was ist er dann wert? So, deshalb haben wir zu Recht, wenn wir glauben, Ideale. So, also das sind die Ideale. Die gehören auf die linke Seite. Wir machen heute so ein Links-Rechts-Ding hier vorne auf. Links sind jedenfalls mal die Ideale und das sind gute Ideale. Warum unsere Ideale aber oft Ideale bleiben und keine Wirklichkeit werden, das liegt an dem hier. Du kannst mal dieses schreckliche Bild einblenden. Den gibt es wirklich, jeder trägt ihn mit sich rum. Den inneren Schweinehund. Und wir machen das jetzt wieder weg, weil das Bild kann man eigentlich nicht lange angucken, ohne dabei normal zu bleiben. So, wir tun so wenig wegen dem inneren Schweinehund. Ich habe mich informiert über dieses Tier. Früher gab es tatsächlich eine Sorte, oder ich glaube, es waren mehrere Sorten, aber man benutzte vor allen Dingen große Hunde zur Wildschweinjagd. Man nannte ihn eigentlich, glaube ich, weniger Schweinehund als vielmehr Sauhund. Ja? Und diese Sauhunde, meistens eben sehr große Tiere, hatten die Aufgabe, im Wald nach dem gefährlichen Keiler zu suchen, zu jagen, ihn zu hetzen, sich in ihm zu verbeißen, ihn im Grunde zu fixieren, so dass der Jäger dann halbwegs ungefährdet den Keiler umlegen kann. So, der Begriff Sauhund wurde dann irgendwann von Menschen benutzt, von denen man, ja, deren Stärke man schon einen gewissen Respekt entgegenbrachte, aber deren Methoden doch ziemlich rabiat und zweifelhaft waren. Ja, und wenn wir heute jemanden sagen, du Sauhund, dann meinen wir so irgendwie, dann anerkennen wir kopfschüttelnd, dass jemand irgendwie auf eine rabiate Art und Weise aber irgendwie auch zum Ziel gekommen ist. Du Sauhund, du. So, ja. So, und irgendwie wurde daraus dann der innere Schweinehund und der steht sozusagen für unsere eher niederen Motive, unsere niederen Triebe. So, aber die eben eine gewaltige Kraft haben. Die Faulheit wäre zum Beispiel so ein Schweinehund, ja? Wenn einer für mehr Fitness trainieren will, dann muss er diesen Schweinehund Faulheit überwinden, aber die Faulheit ist ganz schön stark und sie gehört eher zu unseren niederen Bedürfnissen. So. Oder der Hunger, wenn jemand abnehmen will, Diät, so, dann muss er gegen diesen Schweinehund Hunger ankämpfen. Oder die Lust. Wenn einer treu sein will und gerät dann in eine irgendwie günstige Gelegenheit an einen verführerischen Menschen, dann muss er gegen seinen Sauhund, Schweinehund, die Lust ankämpfen. Gegen diesen niederen Trieb. Übrigens, das müsste ich jetzt nicht vorlesen, aber diese Entdeckung, die ich da gemacht habe, fand ich ganz interessant. Also ein kleiner Exkurs. Wann dieses Wort Schweinehund irgendwie anscheinend, ich habe jetzt nicht näher nachgeforscht, zum ersten Mal tatsächlich irgendwie in der Literatur oder wie soll man es sagen, in einer Rede auftauchte. Es war Kurt Schumacher 1932 in einer Rede gegen die Nationalsozialisten. Ich lese mal vor, was er hier sagt. Die ganze nationalsozialistische Agitation ist ein dauernder Appell an den inneren Schweinehund im Menschen. Und wenn wir irgendetwas beim Nationalsozialismus anerkennen, dann ist es die Anerkennung, dass ihm zum ersten Mal in der deutschen Politik die restlose Mobilisierung der menschlichen Dummheit gelungen ist. Dafür, also er sagt, der Nationalsozialismus spricht die inneren Triebe des Menschen an und nennt das den Schweinehund. Dafür gab es 10 Jahre KZ für diesen, oder ja. Also Stolz wäre noch so ein Schweinehund, den wir überwinden müssen, wenn wir irgendwie was zugeben sollen, oder Angst, wenn es Mut bräuchte. So, okay, die eher inneren Triebe. Übrigens, solche Schweinehunde können auch psychotische Ausmaße annehmen, ne? Krankhaft werden. Darüber spreche ich heute nicht. Dann reicht, glaube ich, nicht einfach irgendwie eine Predigt. So, dann brauche ich intensivere Hilfe. Aber wir alle kennen so diesen Schweinehund, den man schon überwinden kann, aber der doch auch irgendwie ziemlich stark ist. Also, so, auf der einen Seite sind unsere Ideale, auf der anderen Seite der Schweinehund, die Triebe, die uns abhalten. Unsere Ideale sind im Grunde das, was wir eigentlich wollen, wenn wir nüchtern nachdenken, was wir eigentlich wollen. Und der Schweinehund, das ist dann mehr das, was wir wirklich wollen, also so tatsächlich wollen, so tief drin irgendwie mit Leidenschaft wollen, ohne dass wir uns dafür entscheiden müssen. Das macht die Schwierigkeit aus. Ich habe einen Buchtipp für euch. Ich habe das Buch selbst noch nicht gelesen, aber was ich darüber gelesen habe, und jemand hat sehr begeistert davon erzählt, hat mir Lust gemacht, das unbedingt mal zu lesen. Das heißt Das Leben der Wünsche von Thomas Glawinitsch, glaube ich, wird er ausgeschrieben, ist ausgesprochen, ist Österreicher. Er beschreibt einen Mann, so einen durchschnittlichen Typen, der eine ganz komische Figur am Anfang dieses Buches trifft. Sowas wie die gute Fee, die ihm 3 Wünsche. Er hat 3 Wünsche frei. Und er will den eigentlich loswerden. Der Typ riecht nach Bier und hat ein Goldkettchen. Ein ganz komischer Typ. Aber er formuliert dann irgendwie ein paar Wünsche. Und dann ist der Typ weg. Und dann verändert sich sein Leben langsam. Er merkt das wohl so, nur so nach und nach, dass seine Wünsche in Erfüllung geben. Allerdings macht es sein Leben kaputt. Er kommt sozusagen er merkt, was passiert, wenn plötzlich das passieren würde, was wir uns im Geheimen wirklich wünschen. Zum Beispiel hat er eine Geliebte. Und kämpft irgendwie auch mit dieser Situation, verheiratet zu sein und Geliebte zu haben. Und irgendwann abends, als er irgendwie merkt, wie schwierig die Situation ist und wie gerne da rauskommen wird, fällt seine Frau tot um im Bad. Also, wenn unsere niedersten Wünsche sich wirklich realisieren würden, was würde eigentlich mit unserem Leben, würde das besser oder würde es schlimmer? In diesem Buch, das ist sehr skurril und auch ein bisschen düster, aber anscheinend sehr lebenswert. Also, diese Wünsche, die Schweinehunde, die entwickeln in diesem Buch plötzlich so eine Art Eigenleben. Das Leben der Wünsche eben. Könnte ich mir vorstellen, dass das gut ist. Wenn es dann doch schlecht ist, dann gib mir nicht die Schuld. Ich habe es noch nicht gelesen. So, also dieser Schweinehund, diese Wünsche sind oft stärker als das, was wir eigentlich wollen, richtig finden. Der Schweinehund gewinnt zu oft. Und als Christ zu leben, hat meines Erachtens ganz viel damit zu tun, die Ideale des Lebens nicht dem Schweinehund zu opfern, sondern gegen ihn zu kämpfen. So, und jetzt kommen wir zu der Frage, wie? Ihr könntet jetzt eins der folgenden Bücher kaufen. Da gibt es tatsächlich Bücher, die heißen Der Schweinehund-Effekt oder Schwisch war Schweinehund oder Rock your Schweinehund. Das sind bestimmt alles Ratgeber in diese Richtung. Ich habe ein Buch dabei, was keinen so verrückten Titel hat. Wir schauen in einen Text von Paulus. Wen sonst, wenn man sich um diese Frage dreht? Paulus hat sich oft um diese Frage gedreht. Galater 5, 16 bis 26 lese ich vor. Was ich sagen will, ist dies. Führt euer Leben in der Wirklichkeit des Gottesgeistes. Dann werdet ihr den Begehrlichkeiten, die in eurem selbstsüchtigen Wesen stecken, keinen Raum gewähren. Denn unsere innerste Motivation, die ganz aus unserer Selbstbezogenheit kommt, steht gegen das Wirken des Gottesgeistes. Und der Geist Gottes steht gegen unsere Ich-Bezogenheit. Diese beiden Dinge stehen einander feindlich gegenüber. Das Endergebnis davon ist dann, dass ihr letztlich nicht das tut, was ihr eigentlich wollt. Wenn ihr euch aber der Führung des Gottesgeistes überlasst, dann seid ihr nicht mehr dem Gesetz untergeordnet. Was ein von Selbstsucht getriebenes Leben hervorbringt, ist ja unübersehbar. Das sind Lebensweisen wie sexuelles Fehlverhalten, Unreinheiten, Zügellosigkeit, Verehrung falscher Götter, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutanfälle, Egoismus, Streitereien, Trennungen, Neidereien, Besäufnisse, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich sage euch jetzt ganz deutlich voraus, so wie ich es euch schon früher gesagt habe, die, die solche Dinge praktizieren, werden kein Erbe in der neuen Wirklichkeit Gottes antreten können. Doch der Einfluss des Gottesgeistes bringt in unserem Leben andere Handlungen und Einstellungen hervor, und zwar Liebe, Freude, Friede, Ausdauer, Freundlichkeit, Güte, Vertrauen, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Gegen solche Einstellungen hat das Gottesgesetz ja nichts einzuwenden. Die, die zum Messias Jesus gehören, haben ihre eigene Selbstsucht dem Tod am Kreuz preisgegeben, zusammen mit ihren falschen Leidenschaften und Begehrlichkeiten. Wenn wir nun durch die Kraft des Gottesgeistes das Leben haben, dann lasst uns auch unser Leben Stück für Stück durch diesen Geist gestalten. Habt ihr das Gegensatzpaar wiedergefunden, die Ideale und den Schweinehund? Sie stehen ja so wörtlich nicht drin. Er nennt es Gottesgeist und Ich-Bezogenheit oder Selbstsucht. Oder wenn man jetzt eine ältere Übersetzung vor sich hätte, dann stände da Fleisch. Aber Ich-Bezogenheit ist viel besser übersetzt, also wenn wir das Wort verstehen wollen in unserer Sprache. Paulus beschreibt also die Welt, in der wir stecken oder in der ein glaubender Mensch steckt, ungefähr so. Da gibt es ein Kräftespiel in uns. Da ist der Schweinehund, dem es nur um sich selbst geht, die Selbstbezogenheit, die Selbstsucht. Und das ist ziemlich klar das Gleiche, was dieser Thomas Glavinitsch in seinem Buch Die Wünsche nennt, ne? Die ihr Eigenleben führen. So. Der Schweinehund hält sich für den Mittelpunkt der Welt und der Mensch, der ihm glaubt und ihm unterliegt, der glaubt dem Schweinehund sozusagen, dass das Glück, das eigene Glück, letztendlich in der Befriedigung meiner Wünsche zu finden ist. So, und dann ist da der Gottesgeist, die Kraft, die die Welt erschuf und erhält, die Kraft, durch die Jesus Christus handelte, die Kraft, die Jesus Christus auferweckte, die Kraft, durch die Gott in jedem Menschen anwesend ist, der an ihn glaubt. Und Christsein bedeutet, zu glauben, dass Leben und Glück eher auf dieser Seite zu finden ist. Manchmal muss man das glauben, denn es fühlt sich nicht immer so an. Der Geist Gottes dreht sich nämlich nicht so oft, würde ich sagen, um mich und meine Wünsche. Jedenfalls nicht diese oberflächlichen Dinge. Dem Geist Gottes geht es nicht so oft darum, dass ich einen bequemen Platz auf dem Sofa des Lebens bekomme, mich kugelrund fresse und irgendwie das Leben ein Feriencamp wird. Dem Geist Gottes geht es sozusagen, obwohl ich das Lied eigentlich irgendwie mag, ihm geht es nicht so sehr darum, dass wir ein Haus am See bekommen mit Orangenbaumblättern auf dem Weg und 20 Kindern und schöner Frau und nicht mehr rausgehen müssen, weil alle uns besuchen. Ne? Dieses Lied formuliert ziemlich gut unsere Wünsche, finde ich. Dem Geist Gottes geht es nicht so sehr zuerst darum. Dem Geist Gottes geht es um Dinge wie echte Liebe, Großzügigkeit, Güte, Gerechtigkeit, heile Beziehungen und mehr von Gott in unserem Leben. Es geht also um höhere Ziele, um Ideale. Und da steht im Zentrum nicht zuerst ich, sondern mehr das Wir, ich und die anderen, nicht nur ich. Christsein bedeutet aber zu glauben, dass trotzdem genau hier auch mein persönliches Glück zu finden ist, Leben zu finden ist. Christsein bedeutet zu glauben, dass man Selbstbezogenheit aufgeben kann und den Schweinehund überwinden kann und dass das nicht bedeutet, lebenswertes Leben aufzugeben. Um es an einem Beispiel zu sagen, Christsein bedeutet, dass es glücklicher macht, ein guter Papa zu sein mit viel, viel Zeit für seine Kinder, als ein reicher Papa mit gar keiner Zeit mehr für seine Kinder. Dass es glücklicher macht, obwohl man etwas aufgibt. Die Kinder und einen selbst glücklicher macht. So, und jetzt müssen wir natürlich auch zu diesen von Paulus ja gewohnten scharfzüngigen Worten kommen. Er sagt ja ziemlich heftig, dass wenn man dem Schweinehund folgt und aus der Selbstsucht lebt, dann kommt beim Leben nur Scheiße raus. Hört mal hin, wenn ich jetzt diese Worte vorlese. Da geht es bei all diesen Worten nochmal nur um mich. Nichts von diesen Dingen, was ich hier vorlese, nützt einem anderen was. Maximal nützt es demjenigen, der sie tut, was für kurze Zeit. Sexuelles Fehlverhalten, Unreinheiten, Zügellosigkeiten, Verehrung falscher Götter, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutanfälle, Egoismus, Streitereien, Trennungen. Man mag es gar nicht so gern so oft lesen, irgendwie. Trotzdem, zu ein paar Worten muss ich was sagen. Also gerade hier, sexuelles Fehlverhalten, da zuckt man ja zusammen und wahrscheinlich denkst du, ja, das ist die typische christliche prüde Moral, die hier verurteilt wird. Ich sage mal so, was hier gemeint ist, ist im weitesten Sinne Sex, bei dem es nur um mich geht. Egal, was das mit einem anderen macht. Also das ist der Schweinehund dieser Lust, aber der zerstörerischen Lust. Der ungesunden Lust, die irgendwie vielleicht selber was bekommt, aber es geht auf Kosten des anderen. Oder Unreinheit, glaube ich, geht auch in diese Richtung rein. Vielleicht ist hier sogar was gemeint wie verunreinigte Gedankenwelt. Gefangen sein in Fantasien, die mir eigentlich nicht wirklich gut tun, aber von denen ich auch nicht so loskomme. Oder dann Zügellosigkeit. Was könnte das sein? Dinge, wo ich mich nicht im Griff habe. Süchte in irgendeiner Form. Verehrung falscher Götter, das war damals natürlich genau so gemeint, wie es klingt. Heute müsste man sich vielleicht fragen, okay, was ist im Ranking der Sinngeber, in meinem persönlichen Ranking der Sinngeber, was ist da an oberster Stelle? Und das ist ein Gott, im Grunde. Und dann diese ganze Litanei, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutanfälle, Egoismus, Streitereien, alles das. Naja, das ist die logische Folge, wenn Leute zusammenleben, die beide ich-bezogen, oder kann ja mehr als zwei sein, die alle irgendwie ich-bezogen leben. Also, mein Schweinehund und meine Wünsche fängt irgendwann an, den Schweinehund des anderen und seine Wünsche anzubellen. Und irgendwann fangen sie an, aufeinander loszugehen. Logisch, wenn jeder selbstbezogen lebt. Besäufnisse, Fressgelage, sage ich jetzt nicht zu. Paulus ist manchmal sehr unangenehm, direkt. Es soll mal gut sein, ich will gar nicht in diese Details gehen. Mir geht es eigentlich mehr darum, dass du für dich klar hast, hey, wo ist eigentlich mein Ideal und ich lebe dann dran vorbei, als dass du jetzt hier über jedes dieser einzelnen Dinge nachdenkst. Fazit ist jedenfalls für Paulus, ein ich-bezogenes Leben führt nicht zum Leben. Hingegen die Früchte des Geistes, das ist jetzt eine Folie weiter, also ein Ergebnis eines Lebens, das von Gott verändert wird, das den Idealen näher kommt, das sind so Dinge wie Liebe, Freude, Friede, Ausdauer, Freundlichkeit, Güte, Vertrauen, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Erinnert ihr euch an die Ideale, die ich am Anfang formuliert habe? Ich habe so beispielhaft welche formuliert. Hier sind sie wieder. Also Liebe, das wäre doch der bessere Papa oder die Mama oder der Sohn oder der Tochter. Mehr Liebe haben. Das ist ein Ideal. Und würden wir es erreichen, wäre das Leben eindeutig besser. Oder eben habe ich gesagt, fröhlicherer Mensch werden. Hier ist ein Ideal Freude. Wir können nicht akzeptieren, wenn wir unglückliche Menschen bleiben. Ich weiß, dass es Gründe dafür gibt. Aber wir sollten uns damit nicht abfinden. Verbittern. Freude ist ein Ideal. Friede, Geduld, ne? Diese unerreichbare Eigenschaft von eben. Ist eine Frucht, ein Ergebnis dieses Geistes. Oder Selbstbeherrschung nennt er hier. Die Wutausbrüche von vorhin, ne? Ausdauer, ich habe es Disziplin genannt. Was war das, was du dir vorher gemerkt hast, als ich gefragt habe, hey, was ist eigentlich so dein Ding? In unseren helleren Momenten sehen wir ziemlich genau, dass in diesen Dingen hier viel mehr Glück liegt, als in schneller Befriedigung meiner Wünsche. Im schnellen Sattmachen des Schweinehundes, so. Jetzt ist aber die Frage, Paulus, wie kommt man dem näher? Wenn wir das erkennen, wie wird unser Alltag wirklich mehr so? Wie überwinden wir den Schweinehund morgen, wenn uns das heute bewusst wird? Wie machen wir das morgen? In der Wirklichkeit des Geisteslebens ist deswegen jetzt der letzte Punkt. Und dazu drei Vorschläge, drei Wege. Das ist jetzt eigentlich das, was ihr euch merken müsst. In der Wirklichkeit des Geisteslebens. Das erste, zu Versagen stehen. Das ist wirklich etwas paradox. Paulus sagt im Grunde, wir werden den Idealen gerade nicht ähnlicher, indem wir uns für unser Versagen schämen und es noch wilder versuchen, es anders zu machen. Die Botschaft des Evangeliums ist immer noch, du bist so, wie du bist, geliebt mitsamt dem Schweinehund. Als ich vorhin den Text vorgelesen habe, müsstet ihr an zwei Stellen gedacht haben, verstehe ich nicht. Da war zweimal was nicht wirklich reinpasst. Nämlich einmal sagt Paulus, wenn ihr euch aber der Führung des Gottesgeistes überlasst, dann seid ihr nicht mehr dem Gesetz untergeordnet. Man fragt sich, was ist jetzt mit dem Gesetz an dem Punkt? Verstehe ich nicht. Und dann später nochmal, jetzt muss ich suchen. Da zählt er diese ganzen schönen Dinge auf, Friede, Freude, ne, und das. Und dann steht da, gegen solche Einstellungen hat das Gottesgesetz ja nichts einzuwenden. Man fragt sich wieder, ja, nö, klar nicht. Ich meine, das Gesetz Gottes oder der Wille Gottes oder die Gebote Gottes sind ja gerade das, was unsere Ideale formuliert, oder? So, aber Paulus sieht paradoxerweise gerade im Gesetz, ja, also in dem Anspruch Gottes an unser Leben, er sieht gerade darin etwas, was uns nicht hilft, es wirklich zu leben. Dieser Text, den ich vorgelesen habe, gehört nämlich in den Galaterbrief, und der Galaterbrief ist sonst, wenn man ihn ganz durchlesen würde, ein leidenschaftliches Plädoyer, wo er die Galater auffordert, tauscht eure Freiheit, die ihr in Gott habt, nicht wieder gegen Gesetze ein und gegen Gesetzlichkeit. Nicht, weil das Gesetz schlechte Dinge fordert, nicht, weil Gott irgendwie schlechte Dinge von uns fordert, sondern weil es dich fertig macht, wenn du erst dann mit dir zufrieden bist, wenn du diese Ideale lebst. Du wirst das nämlich nie tun. Und er sagt, der Endeffekt ist nur Selbstverurteilung. Also hör auf, das wäre das Erste, damit dich selber zu verurteilen, wenn du deine Ideale nicht erreichst. Wenn du im Alltag versagst. Denn Gott verurteilt dich nicht. Also hör selber damit auf. Und erst aus der Freiheit, die entsteht, wenn du weißt, ich bin okay, auch wenn ich ein feiger, undisziplinierter, unfreundlicher, jähzorniger Rabenvater bin. Erst aus der Freiheit, wenn ich erkenne, dass das okay ist, dass ich okay bin, erst aus der Gnade, aus dieser Gnade entsteht eine Freiheit, dann ein anderer zu werden. Also das Gesetz verändert uns nicht. Nicht, sondern die Gnade, der Geist Gottes verändert uns. Also wenn du das nächste Mal enttäuscht von dir bist, dann verurteile dich nicht, sondern steh lieber dazu, dass es so ist, wie es ist. Offen. Steh frei zum Nichterreichen deiner Ideale. Denn das, glaube ich, nimmt dem Versagen seine Kraft. Wir denken immer, nee, das macht das Versagen groß. Wenn ich was nicht schaffe und dann auch noch dazu stehe, dann bin ich ganz unten. Deswegen denken wir irgendwie, dem Versagen nimmt man mehr die Kraft, wenn man es versteckt und versucht, es ab jetzt gefälligst besser zu machen. Und es klappt irgendwie nicht. Paulus sagt, nö. Wo ein Mensch sagt, ja, so ist es. Vergebt mir, so bin ich. Da schleicht sich paradoxerweise mit dem dazu stehen auch die Kraft der Veränderung mit ein in unser Leben. Also das wäre das Erste, steh dazu. Das Zweite, suche die Verbindung zum Geist Gottes. Wenn das die Kraft ist, dann müssen wir irgendwie die Verbindung zu diesem Geist Gottes herstellen. Wenn wir Veränderung wollen, dann müssen wir mehr von dieser Kraft in unser Leben reinlassen. Wenn es gut geht, dann passiert das ja vielleicht sonntags jetzt hier, vielleicht. Aber was ist unter der Woche? Kann ja nicht sein, dass du den Geist Gottes in deinem Leben nur, dass er von dem hier abhängig ist oder gar von dem, der hier redet, abhängig ist in deinem Leben. Wie abhängig würdest du dich dann machen? Also, ich weiß, es ist im Alltag nicht leicht, Kontakt nach oben zu halten, aber ein paar praktische Dinge, was du tun könntest. Ich glaube, du brauchst ein paar Rituale. Das hier, was wir machen, ist auch nur ein Ritual. Immer sonntags um 11 sitzen wir hier. So, ein Ritual. Du bräuchtest im Alltag solche Rituale. Vielleicht fährst du jeden Tag 10 Minuten Auto zur Arbeit. So, dann bete während dieser Zeit. Immer. Mach das mit offenen Augen, das ist sicherer, aber bete während dieser Zeit. Du kannst auch irgendwie Musik hören, aber du könntest diese Zeit auch nutzen, einfach mit Gott zu reden. Du sitzt eh nur da. Vielleicht fährst du mit dem Bus, dann kauf dir eine Hörbibel und zieh dir die auf MP3 und hör 10 Minuten einfach die Bibel durch. Also, ich meine, immer ein Stückchen, ja? Und lass dich irgendwie, bring dich in Kontakt damit. Oder geh öfter spazieren oder joggen, wo du einsam bist. Irgendwie. Und wenn du gerne singst, dann tu's während dem Bügeln. Mit Worship-CDs. Ich finde übrigens, das sollte man nur machen, wenn man alleine ist. Weil. Manchmal ist das echt eine Quälerei, wenn jemand solche Lieder singt. Aber man kann ja, wenn er solche Lieder singt, nicht sagen, boah, hör auf zu singen. Denn das macht ja was ganz Christliches, ne? Also, oder frag die Leute, mit denen du zusammen bist, ob sie das mögen. Eine Hilfe ist eine Zweierschaft. Jemanden, wo du sagst, hey, das sind meine Ideale, was sind deine Ideale? Und wir treffen uns alle 2-3 Wochen und wir sprechen darüber, ob wir da weiterkommen. Und beten zusammen dafür, dass wir da weiterkommen. Oder schreib Tagebuch. Also, es gibt 1000 Sachen, die einem helfen, im Alltag genauso wie sonntags mit dem Kopf im Himmel zu leben. Darum geht's eigentlich irgendwie. Oder mit dem Herzen im Himmel zu leben. Irgendwie im Himmel zu bleiben. Ja, so gedanklich. Das könnte unheimlich viel ändern, weil das sozusagen unsere Ideale wach hält und sie nicht einschlafen lässt montags morgens. Okay, das dritte jetzt natürlich auch kämpfen. Das Ding ist schon auch ein Kampf. Diese Früchte da, die wachsen von allein, könnte man sagen, eine Frucht wächst ja irgendwie, die kann ich ja nicht machen und trotzdem muss ich mich irgendwie darum kümmern. Irgendwie ist es auch ein Kampf. Da ist noch dieser Schweinehund und das ist kein Pudel, das ist eine Dogge. Und es ist auch schön, dass Niederlagen okay sind, aber es ist schon auch schön, wenn wir ab und zu gegen diesen Schweinehund gewinnen und uns nicht dauernd nur freuen, dass Niederlagen okay sind, sondern ab und zu auch gegen ihn gewinnen und es macht ihn schwächer. Also wenn er das nächste Mal auftaucht, der Schweinehund, dann könntest du dir vorher schon überlegt haben, was du tust. Wenn er dich anbellt und dir sagt, bleib sitzen, faul sein ist gut, anstrengend ist jetzt das Letzte, was du brauchst. So, dann könntest du dich erinnern, dass du weißt, ja, aufstehen ist jetzt sauschwierig, es kostet Kraft und alles, aber ich weiß, dass ich danach fitter bin, mich besser fühle. Das meinte ich jetzt bildhaft, dieses Aufstehen, ja? Nicht nur, wenn du joggen gehen musst, sondern du kannst aufstehen gegen eine Sucht. Du kannst aufstehen gegen Jähzorn, du kannst aufstehen gegen Aggression oder Feigheit oder Faulheit oder was immer es ist. Weil Paulus sagt, da ist eine Kraft in dir, die lässt sich nie allein, die ist da. In gewisser Weise ist das ja ein Kampf gegen sich selbst. Deswegen habe ich dieses Video eben gezeigt, ne, wo sie ja immer sich selbst da gegenüberstehen. Aber ich will das jetzt zum Schluss noch betonen, das ist eigentlich nur in gewisser Weise ein Kampf gegen sich selbst. Das bringt jetzt nochmal eine andere Dimension rein. Hinter diesem Schweinehund steckt eine Kraft, die nicht nur meine Kraft ist, sondern eine Kraft, die genau das Gegenteil des Geistes Gottes will. Die Bibel nennt diese Kraft den Feind oder den Lügner oder den Durcheinanderbringer, den Verderber. Das ist leider die Realität, wie die Bibel sie sieht. Ja, wie Gott sie sieht. So, manchmal hilft mir aber dieses Wissen, dass hinter dem Schweinehund noch ein anderer steckt, nicht nur ich selbst. Das hilft mir, weil es sich dann leichter kämpfen lässt. Im Grunde muss man ja sagen, gegen sich selbst zu kämpfen, das ist ja fast krank. Also da muss man ja irgendwann schizophren werden. Ich glaube sogar manchmal, dass Christen, die das Christsein falsch verstehen, irgendwann so werden, weil sie im Grunde gegen sich selbst kämpfen. Das Gefühl haben, sie müssten sich selbst abtöten. Mir hilft es zu denken, hey, hinter diesem Schweinehund steckt noch jemand, der will genau nicht mein Leben. Übrigens, wir werden den Schweinehund auch niemals töten. Er wird uns begleiten bis an unser Lebensende. Aber es könnte sein, dass er ein bisschen schwächer wird. Das kann man frustrierend finden, dass er leben bleibt. Aber das kann man auch ein bisschen beruhigend finden und sagen, hey, es ist auch nicht alles komisch, dass es bei mir nicht immer gut klappt. Okay, zum Schluss noch ein Satz von Paulus und nochmal den Text von Silbermond. Der Satz von Paulus ist, wenn wir nun durch die Kraft des Gottesgeistes das Leben haben, dann lasst uns auch unser Leben, und jetzt kommt die Betonung, Stück für Stück, das finde ich schon wichtig, Stück für Stück durch diesen Geist gestalten. Und der Text, wenn man ihn jetzt nochmal hört mit diesem Hintergrund, ist wirklich gut von Silbermond. Sei wie der Fluss, der eisern ins Meer fließt, der sich nicht abbringen lässt, egal wie schwer es ist. Selbst den größten Stein fürchtet er nicht, auch wenn es Jahre dauert, bis er ihn bricht. Und wenn dein Wille schläft, dann weck ihn wieder. Denn in jedem von uns steckt dieser Krieger, dessen Mut ist wie ein Schwert, doch die größte Waffe ist sein Herz. Lasst uns aufstehen, macht euch auf den Weg, alle Krieger des Lichts. Wo seid ihr? Ihr seid gebraucht hier. Hab keine Angst vor deinen Schwächen, fürchte nie, deine Fehler aufzudecken. Sei bedacht, beruhigt und befreit, sei verrückt von Zeit zu Zeit, lass dich nicht täuschen, auch wenn es aus Gold ist. Lass dich nicht blenden, erst recht von falschem Stolz nicht. Lerne vergeben und verzeihen, lerne zu fesseln und zu befreien. Dann wieder der Refrain. Und er kennt seine Grenzen und geht trotzdem zu weit. Kein Glück in der Ferne, nachdem er nicht greift. Seine Macht ist sein Glaube. Um nichts kämpft er mehr. Und das immer und immer wieder. Deswegen ist er ein Krieger. Das ist ein Aufruf, das hier geht an alle Krieger des Lichts.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.